Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zunächst etwas Persönliches. Wir wurden einst in Osnabrück geboren und schämen uns dessen nicht, obwohl die Lektüre der Tageszeitung in der vergangenen Woche Anlass dazu geboten hätte. Denn im Gedenken an den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens, Sie wissen schon, selbiger wurde zu Münster und Osnabrück geschlossen, steigert sich der ortsspezifische Osnabrücker Friedensfimmel offenbar ins Groteske, wie der Taz-Autor Harf-Peter Schönherr unter der Überschrift »Ein Doppelwumms für den Frieden« berichtete. Friedensbäume und Friedenstulpen werden umhegt. Eine Friedensrevue und ein Friedenszirkus stehen auf dem Programm, eine Friedensreitertour und ein Friedensglockentreck. Die Hochschule Osnabrück hat ein Friedensbier gebraut, ein Golden Ale mit Zitrusnote. Dazu schmeckt eine Friedenswurst. Im Namen des Friedens wird in Osnabrück geschwommen und getanzt, gelesen und gebetet, gesungen und gewandert, diniert und Theater gespielt, musiziert und um die Wette gelaufen. Aller Orten Friedenskunst. Besonders bizarr ist das Merchandising der Marketing Osnabrück GmbH. Friedensteelichthalter bietet sie an, Friedensfrühstücksbrettchen. Und dann ist da noch das Bleistiftset Jubiläum Westfälischer Frieden. Dem Bombardement mit Friedensschnickschnack scheint übrigens nicht einmal die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, CDU, gewachsen zu sein. Laut Taz schrieb Pötter in einem Großwort, die Sehnsucht nach Frieden sei weltweit leider immer noch groß. Tja. Vom Osnabrücker Friedenstaumel unbeschädigt ist der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und den erhält in diesem Jahr Salman Rushdie, der Sieger nach Worten, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte. Es ist ein Wunder, bemerkte Jan Wiele, dass Rushdie diese Jahrzehnte seit der Fatwa Ayatollah Khomeinis 1989 und insbesondere das Attentat im letzten Jahr überlebt hat. Ohne den Einsatz beherzter Helfer, teilte er mit, als er widersprechen konnte, versehrt am Körper und nach Verlust eines Auges, wäre er schon tot. Das war ja auch das Erste gewesen, was ihm nach Ausspruch der Fatwa in den Sinn kam. Ich bin ein toter Mann. Zum Glück kam es anders. Rushdie überlebte, obwohl ein Kopfgeld auf ihn in Millionenhöhe immer wieder erhöht wurde. Und nicht nur das, er gewann, was noch erstaunlicher ist, schließlich sogar die Souveränität, ironische Distanz zu seiner Lage zu gewinnen und sich über diese lustig zu machen. Jan Wiele in der FAZ. Musiker führen keine Kriege, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit. Navid Kermani berichtete von seinem Besuch bei dem Äthiopier Mulatu Astatke und stellte ihn vor als einer der größten des Jazz. Aber er will partout nicht dem Westen die Schuld daran geben, dass der musikalische Reichtum Afrikas noch zu oft ignoriert wird. Dem Westen nicht die Schuld geben, das ist momentan bekanntlich außer Mode. Darum hier eine Erläuterung, die Astatke selbst Navid Kermani gab. Weißt du, viele meiner Schüler sind Europäer, die lernen von mir, sie haben Respekt. Wir Afrikaner hingegen, wir leben Tag für Tag mit unserer Kultur, aber niemand macht sich Gedanken, wo sie herkommt, was sie ausmacht, was unsere Geschichte ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Politik, ich meine die Geschichte unserer Lieder, unserer Poesie, ja unseres Essens. Wenn wir unsere eigene Kultur kennen würden, könnten wir uns noch viel mehr öffnen. Musikalisch betrachtet ist die Welt eine einzige Schatzkammer. Mulatu Astatke in einem Zeitartikel von Navid Kermani. Eine einzige Problemzone ist die Welt indessen in puncto Klima, worauf die Feuilletons auch in der vergangenen Woche reagierten. In der Wochenzeitung Der Freitag knöpfte sich die Politologin Anja Beisch die sogenannten Klimakleber vor und betonte, die Straßenblockaden unterstützen mit ihrer Protestform genau das energiepolitische Narrativ, das bei den Energiekonzernen so beliebt ist. Sie transportieren die Idee vom Klimaschutz als einer Last und einer Zumutung, die allen Bürgern Einschränkungen abverlangt. Für den Klimaschutz ist es aber kontraproduktiv, wenn Emotionen wie Schuld, Angst und schlechtes Gewissen im Zentrum der Aktionen stehen. Das zeigt sich in den aufgeladenen Debatten an den wütenden Autofahrern und den aufgewühlten Aktivisten, die aus tiefer Überzeugung an ihre persönlichen Grenzen gehen. In der FAZ beklagte Niklas Mark eine generelle Schieflage in der Klimadiskussion. Das notorische Hickhack ums Tempolimit wirke, als würde man auf einem sinkenden Schiff darüber streiten, ob man wohl zur Gewichtsreduktion die Teller von Bord werfen sollte. Im vergangenen Monat sind allein in Deutschland 30 Mal so viele Artikel zum Tempolimit veröffentlicht worden, wie zum Problem der tauenden Permafrostböden. Auch die Themen Fleisch, Wohnen oder der absurde Energieverbrauch des Onlinehandels liegen weit abgeschlagen dahinter. Der alle anderen Klimathemen verdrängende Kampf ums Tempolimit wirkt wie ein Ablasshandel. Wir bremsen die Autos runter. Bitte sehr, der Rest muss leider woanders geklärt werden. Und jetzt bitte ein schönes Steak zum Filmstreaming im Neubauheim. Niklas Mark in der FAZ. In der Neuen Zürcher Zeitung tat sich Julien von Reitzenstein, Historiker und Experte für das SS-Ahnenerbe, mit der These hervor, der linksgrüne Gedanke vom Naturschutz belebt Ideologien der NS-Zeit. Von Reitzensteins Begründung? Viele Akteure aus dem Nazi-Projekt Wald und Baum und auch andere naturfanaten NS-Organisationen durchliefen nach 1945 akademische Karriere. Ihre Gedanken flossen ein in die aufkommende Anti-AKW- und Umweltschutzbewegung in den frühen 1970er Jahren. Der Mythos deutscher Wald hat sich ungebrochen ins 21. Jahrhundert gerettet durch Akteure, die das vergleichsweise winzige Waldstück im Hambacher Forst für den letzten Urwald in Deutschland halten, wo sich bei Abwesenheit von Menschen und Braunkohlebaggern die Natur von selbst wieder in einen Zustand wie damals versetzen wird, wenn man sie schützt. NZZ-Autor von Reitzenstein unter dem polemischen Titel »Es grünt so braun«. Und das war's? Fast. Uns bleibt noch die Zeit, um Klaus-Maria Brandauer zum 80. Geburtstag mit der SZ-Autorin Christine Dössel als einen »Liebling der Götter« zu feiern. Verbringen Sie den Sonntag bitte so, dass Sie am Montag nicht konstatieren müssen, was die NZZ in einer Überschrift beklagte. Zu wenig Liebe, zu viele Zigaretten.